Es gibt einen wunderbaren Tipp für Bibelleser. Dieser Tipp stammt von dem großen Isaac Newton. Kennen Sie sicher? Mathematiker, Physiker und Astronom. Und der hat auf dem Gebiet der Wissenschaft Revolutionäres geleistet. Und er sagte als Tipp, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann dürfen wir den Inhalt und das Evangelium nicht so lesen, wie ein Notar ein Testament liest. Haben Sie schon mal erlebt? Bei einem Notarstermin? Ich sehr wohl, zum Beispiel bei der Gründung meiner GmbH. Notare sind amtlich, gesetzlich verpflichtet, das komplette Schriftstück nochmal vorzulesen. Und dann nehmen sie sich dieses Schriftstück und dann wird es nochmal so runtergenuschelt. Nein! Isaac Newton sagt, wir dürfen die Bibel und das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern wir müssen das Evangelium lesen, wie ein rechtmäßiger Erbe ein Testament liest. Und er denkt sich mit einem Grinsen im Gesicht voll Freude und voll Lachen bei jedem Satz, das ist für mich. Das ist alles für mich. Frage und herzliche Einladung dazu, könnten wir heute Morgen gemeinsam diesen einen Satz aus der Bibel, der über diesen Morgen stehen soll, aus Johannes 14, könnten wir den so lesen gemeinsam? Nicht wie ein Notar, sondern wie ein Erbe mit einem Satz, der für Sie und für Ihr Leben gilt? Herzliche Einladung dazu. Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Diesen Satz zu lesen wie ein Erbe. Ich versuche es Ihnen nochmal mit einer Geschichte zu illustrieren. Schauen Sie, es gab einen Mann namens Michael Hastings. Michael Hastings wohnt im Südosten Australiens, 62 Jahre. Und eines Tages klingelt es bei Michael Hastings an die Tür. Und Michael Hastings, Shorts, T-Shirt, Bierdose in der Hand, erhebt sich von seinem Sofa und öffnet die Tür. Draußen steht ein Journalist vom englischen Fernsehen und sagt, darf ich reinkommen? Und Michael Hastings, Witwer, mit seinem Leben eigentlich durchschnittlich sehr zufrieden, er erwartet keine großen Veränderungen mehr, Michael Hastings macht Augen wie ein Omnibus. Was wollen die denn von mir? Und dann geht's los. Innen drin sagt der Journalist, also wissen Sie, Herr Hastings, wir hätten eine Frage. Wir würden gerne eine Sendung über Sie machen. Und die Augen von Michael Hastings werden noch größer. Und dann kommt's. Der Journalist sagt, Michael Hastings sei der rechtmäßige Erbe des Throns des britischen Königreichs. Er sei das Oberhaupt des Commonwealth. Ihm gehöre die Krone, der Titel und der Buckingham Palace. Und Michael Hastings schluckt. Und er sagt nur, Struth, was so viel bedeutet wie, oh mein Gott. Michael Hastings hat zwar gewusst, dass er adliger Abstammung ist, aber dieser Titel hat für ihn immer nur auf dem Papier existiert. Das hat keinerlei Einfluss auf sein Leben gehabt, keinerlei Einfluss auf sein Verhalten. Er hat sich nie so gefühlt und sein Leben nie danach ausgerichtet. Aber tatsächlich, ein Historiker, der die Thronfolge im englischen Königshaus zwischen 1461 und 1483 untersucht hat, der kam zu dem Schluss, dass der rechtmäßige Vorgänger von Elizabeth II. Eigentlich ein sogenannter George Duke of Clarence gewesen wäre, dessen rechtmäßiger Nachfahre wer ist? Michael Hastings aus Australien. Und andere Ahnenforscher bestätigen die Legitimität dieses Anspruchs. Und Michael Hastings sitzt nur auf seinem Sofa und schüttelt den Kopf. Und er sagt, also bei aller Liebe, ich will das alles nicht. Ich will nichts erben. Ich will nur eines haben. Meine Ruhe. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was diese Geschichte mit dem Bibeltext heute zu tun hat. Ich will es versuchen. Ich will es versuchen. Es geht auch in dem Johannesvers, geht es ums Erben. Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern und er spricht so wie ein Vater am Sterbebett zu seinen erschrockenen Kindern spricht. Und er will ihnen sagen, dass er an sie gedacht hat und für sie gesorgt hat. So spricht Jesus. Und nicht umsonst nennen wir den Inhalt der Bibel Testament. Es handelt sich tatsächlich um ein Testament, das Jesus hier eröffnet. Und was enthält dieses Testament von Jesus für seine Freunde, für seine Jünger, für alle, die ihm nachfolgen? Was enthält es? Geld? Güter? Grundstücke? Jesus sagt, den Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Jesus hinterlässt uns seinen Frieden. Er hinterlässt uns alles, was wir brauchen, zum Leben und zum Sterben. Und ich glaube, es lohnt sich, dieses Testament nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, es zu beobachten. Und ich habe drei kleine Beobachtungen aus diesem Testament für Sie heute Morgen mitgebracht. Die erste Beobachtung, was das Herz öffnet. Die Einsetzung als Erbe. Eigentlich ist es ja nicht zu fassen. Es ist nicht zu glauben. Wir alle wissen, wir alle spüren, wir alle erleben. Wir leben in einer beispiellos zerbrochenen Welt, todkrank, hassvergiftet, voller Krieg und voller Leid. Wir reden vom Frieden, aber wir finden ihn nicht. Wir wünschen uns Frieden, aber wir können ihn nicht selber herstellen. Es ist genauso wie zur Zeit der alten Propheten. Die Diagnose der Propheten würde auf das Jahr 2016 und unsere Zeit und unser Land genau noch so zutreffen. Die sagten Friede, Friede und es ist doch kein Friede. Und wir wissen ganz genau, dass mit dem Frieden, das ist ja nicht nur, und mit dem Unfrieden, das ist ja nicht nur irgendwo weit weg, sondern das ist ja tief in uns drin. Die Unruhe, die Unzufriedenheit, das sitzt in unserem Herzen. Und dann kommt Jesus. Und die Engel über Bethlehem singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und er geht über diese Welt und Menschen bekommen mit, was es bedeutet, in einem Reich zu leben, in dem Friede wird. Sie erleben es an Jesus und sie erleben es mit Jesus. Und dann stirbt dieser Jesus am Kreuz und Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, das ist der Friede, der einzige Friede, der von Dauer ist, den Jesus als Sieger am Kreuz von Golgatha errungen hat. Oder so wie es in Kolosser 1, Vers 20 steht, er, dieser Jesus, der hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und jetzt kommt's. Dieser Jesus, dieser Friedefürst setzt uns als Erben ein. Und er sagt, den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und wenn Sie hier sind heute Morgen und Sie fragen, was ist eigentlich unsere Bestimmung, dann glaube ich, Sie sind bestimmt dazu. Sie sind bestimmt dazu, Erbe zu sein. Testamentarisch festgesetzt von Jesus Christus, persönlich. Er will uns geben, was die Welt nicht geben kann, was wir uns selber nicht erzeugen oder herstellen können. Ein Frieden, der buchstäblich nicht von dieser Welt ist. Und wir sind oft wie Michael Hastings aus dem Südosten Australiens. Wir sagen doch manchmal, ich will nichts erben, ich will nur meine Ruhe haben. Das ist die Tragik. Die Tragik, dass wir unsere Ruhe haben wollen. Ruhe, wo wir manchmal denken, das ist gleichbedeutend mit Frieden. Aber das ist eine trügerische Ruhe, eine tragische Ruhe, eine Ruhe, die nichts anderes ist als Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Da ist bei uns in unserem Leben schon etwas passiert. Da ist schon was zugegangen. Da ist etwas hart geworden in uns. Vielleicht, weil dieses oder jenes in unserem Leben passiert ist. Und wir denken, lasst mich doch in Ruhe. Aber sie finden keine Ruhe. Sie suchen Stille. Aber es wird nicht still. Was ist denn das? Was ist das, was das Herz heilen kann? Das ist die zweite Beobachtung aus diesem Testament. Was das Herz heilt, die Annahme des Erbes. Der erste Punkt war, was das Herz öffnet, die Einsetzung als Erbe. Das zweite, was das Herz heilt, die Annahme des Erbes. Wie hat das Jesus denn gemacht? Bei einem Thomas, der nicht glauben konnte und der zu Tode erschrocken war. Jesus hat gesagt, Friede sei mit dir. Und dann hat er Thomas seine durchbohrten Hände gezeigt. Und das hat diesen Thomas signalisiert, du gehörst zu mir. Du bist Erbe meines Friedens. So hat es Jesus gemacht. Und wie hat er es gemacht? Bei einem Petrus, dem alles aus der Hand geglitten war, was ihm lieb und teuer war und der die Freundschaft verraten hat und dem das Herz zugegangen ist und sein Name war Programm, sein Herz so hart wie Fels. Wie hat es Jesus gemacht? Jesus begegnet ihm und er sagt, Friede sei mit dir. Und er sagt dreimal, fragt er, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er sagt damit, du bist mein Sohn. Du bist mein Kind. Du bist Erbe meines Friedens. Und das sagt er auch zu ihnen heute Morgen. Friede sei mit dir. Du bist mein Kind. Du bist Erbe meines Friedens und das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass das Testament des Friedens immer mit Annahme beginnt. Und zwar nicht zuerst damit, dass wir dieses Testament annehmen, sondern es beginnt damit, dass Jesus Christus uns annimmt. Das ist ein Geheimnis und ein Geschenk. Obwohl wir sind, wie wir sind. Obwohl dieser Jesus in unser Herz schaut und sieht, was kein Mensch sieht. Die Diagnose stimmt aus 1. Mose 8, dass das Herz böse ist. Obwohl es wahr ist, was Gott in Jesaja 43 sagt, du hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld. All das stimmt und trotzdem hält das Jesus nicht ab. Trotzdem nimmt er uns an. Und das ist die Möglichkeit, dass wir uns auch selber annehmen können. Frage, wie das Herz heilt? Durch diese Annahme. Durch diese Annahme, dass Jesus uns will. Und in jedem Abendmahl können wir uns das spürbar wie auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns nahe kommt. Der uns gewinnen will, weil er uns erkauft hat von allen Sünden und von der Gewalt des Teufels. Und dieser Gott sagt, ich habe dich angesehen und nun ist Frieden eingekehrt und ich will dich nie wieder loslassen. Können Sie das hören für sich? Als Satz für sich? Unsere ganze Ruhelosigkeit ist doch nichts anderes als ein Ausdruck unserer Sehnsucht nach Gott. Und sie kann nur gestillt werden von Gott und bei Gott. Mutter Teresa hat es treffend ausgedrückt, wenn sie sagt, wahren Frieden finden wir nur, wenn wir zu Jesus Christus kommen und Leben von ihm empfangen. Aber mit dem Empfangen ist es manchmal gar nicht so einfach. Geht es Ihnen auch so? Vor kurzem habe ich einen dringenden Rückruf meiner Frau erwartet. So, und ich war schon richtig eingeschnappt. Weil ich dachte, die ruft mich nicht zurück. Bis ich nach 3 Stunden gemerkt habe, mein Handy ist aus. Ich war gar nicht auf Empfang. Ich war gar nicht in der Lage zu empfangen. Sie hat mich versucht anzurufen, aber ich war gar nicht auf Empfang. Was ist, wenn es genauso mit Gott ist? Wenn er uns sucht und findet und anklopft bei uns und wir sind gar nicht auf Empfang. Wo empfangen wir noch, was von ihm kommt? Seinen Frieden, seine Gelassenheit, die er in unser Herz hineinfallen lassen möchte. Was, wenn er uns beschenken möchte? Was das Herz heilt, die Annahme des Erbes. Und ein letztes, was das Herz weitet, das Vollstrecken des Erbes. Noch einmal zurück zu Michael Hastings. Sie haben den noch mal vor sich. Der sitzt auf seinem Sofa in seinen Shorts und die Bierdose in der Hand. Der ist adlicher Abstammung. Aber das existiert für ihn nur auf dem Papier. Das hat keinerlei Einfluss auf sein Leben. Er hat sich nie so gefühlt und er hat sich auch nie so verhalten. Mit anderen Worten, er hat das Testament nie vollstreckt. Und das ist die Gefahr. Die Gefahr, dass unser Christsein nur auf dem Papier existiert. Auf einer Tauf- oder auf einer Konfirmationsurkunde. Aber es hat keinerlei Einfluss auf unser Leben. Wir verhalten uns auch nicht so, wenn es um Beziehungen geht oder um Einfluss oder um unser Geld. Wir sind manchmal genauso kleinherzig wie alle anderen. Obwohl wir eigentlich gerade beim Geld wissen müssten, auch als Schwaben, Geld erhöht nicht die Zufriedenheit, sondern nur den Appetit. Schmeckt uns trotzdem. Es gibt den einen schönen Satz, kennen Sie noch Paul Deitenbeck? Paul Deitenbeck sagte, Christen müssten an Herzerweiterung sterben. Christen müssten an einem weiten Herz sterben. Christen müssten die sein, die erkennbar sind, an einem weiten Herzen. Und das meint das. Wie kriegt man ein weites oder ein weiteres Herz? Antwort: indem man das Erbe vollstreckt, indem man diesen Frieden nicht nur für sich behält, sondern indem wir üben. Wir üben, das Herz zu weiten. Sagt Ihnen Emil Zatopek noch was? Die tschechische Lokomotive, ein Langläufer aus den 40er und 50er Jahren, er hat in Prag trainiert und da gab es so eine riesengroße Allee mit wunderschönen Bäumen. Und Emil Zatopek hatte natürlich noch nicht die Möglichkeit eines Höhentrainingslagers, wie es heute ist. Und deshalb hat er gesagt, ich übe. Ich übe, mit angehaltenem Atem zu laufen. Bis zum 6. Baum der Allee, ohne Atem zu holen. Beim nächsten Mal bis zum 7. Mal, bis zum 8. Baum, bis zum 9. Baum. Ich übe. Er hat geübt, bis seine Lunge so stark war, dass es gereicht hat. Gereicht zum Olympiasieg. Und damit sage ich jetzt nicht, dass man alles schafft, indem man die Luft anhält. Aber üben. Ein Herz fürs persönliche Üben zu bekommen. Einen geübten Blick zu bekommen für die Notwendigkeiten vor dem Sieg. Für die Anforderungen, die jetzt kommen. In den Anforderungen unserer Zeit, mit den Herausforderungen unserer Zeit, in einer Welt, indem wir eigentlich spüren, Menschen sind geschaffen, um geliebt zu werden. Und Dinge sind geschaffen, um benutzt zu werden. Aber diese Welt versinkt im Chaos, weil wir Menschen benutzen und Dinge lieben. In einer Zeit, die auch für Christen nicht einfacher wird. In einer Kirche, die nicht größer wird und die nicht kleiner wird und die in der Gefahr steht, sich so weit gesellschaftlich anzupassen, dass es wie Salz ist, das nicht mehr salzt. In dieser Zeit brauchen wir Leute, die wissen, wo die Kraft und der Friede herkommt. Und wir brauchen Leute, die imstande sind, diese Kraft und diesen Frieden zu empfangen und ihn weiterzugeben. Wir sind angewiesen auf Menschen, wie der Dekan gebetet hat, die sich zu Boten machen lassen. Zu Boten dieses Friedens, an den Füßen gestiefelt und die in diese Welt gehen, weil sie etwas weiterschenken, was sie selber geschenkt bekommen haben, nämlich diese Annahme. Und das hat immer mit dem Herz zu tun. Das hat nicht mit einem moralischen Imperativ zu tun, helfet, tut, macht, sondern es hat mit dem Herzen zu tun. 2008 ging ein Journalist des sehr renommierten Magazins Time nach Afrika. Er besuchte dort NGOs, Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen und beobachtete und studierte sie, um eine lang angelegte Studie zu machen. Matthew Paris, so heißt dieser Journalist, ist Atheist. Und er spürte und kam zu dem Ergebnis, dass überall dort nur Hilfe nachhaltig gelang, wo das Herz von Menschen verändert wurde. Dass soziale, gesellschaftliche und politische Veränderung nur dort gesund war und nachhaltig, wo sich das Herz von Menschen verändert hatten. Und das war der Fall dort, wo Menschen Christ geworden sind. Er kommt in einem Artikel, den man heute noch im Internet findet, kommt er zu dem Ergebnis, dass er sagt, I truly believe Africa needs God. Ich als Atheist glaube, was Afrika hilft, ist Gott. Das Einzige, was hilft, die einzige Veränderung, die helfen kann, rührt immer als Folge eines veränderten Herzens. Deshalb möchte ich Ihnen das zusprechen und ich möchte Ihnen das wünschen, dass sich Ihr Herz öffnet, dass Ihr Herz heilt und dass sich Ihr Herz weitet, weil Sie diesen Frieden des Jesus beherzigen. Ich möchte es Ihnen zusprechen heute Morgen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre Ihr Herz in Jesu Namen.